Grüß Gott, ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Das ist heute der dritte Teil über die Welt, also den Weltaufbau. Im ersten Teil hatten wir die physische Welt mit Materie, Licht, Elektrizität, also Natur und Unternatur und den verschiedenen Reichen, also dem Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich. Im zweiten Teil war die Ätherwelt oder ist beschrieben die Ätherwelt und die elementare Welt und heute der dritte Teil, die höheren Sphären der Seelenwelt und Geisteswelt. Und der Mensch ist ja ein Wesen der geistigen Welt. Das ist unsere Heimat, die geistige Welt. Und wenn wir kommen aus dem Vorgeburtlichen, aus dieser geistigen Welt, wir werden nach dem Tode wieder eingehen in diese geistige Welt. Wir befinden uns während des Schlafes unbewusst in dieser Welt und wir können durch spirituelle, durch geistige, okkulte, esoterische Schulungen, die verschiedentlich angeleitet sind, viele Menschen haben eine natürliche Begabung zum Hellsehen. Wir können durch die Ausbildung von höheren Wahrnehmungsorganen oder dass uns höhere Wahrnehmungsorgane schon geschenkt sind, diese geistige Welt betrachten. Viele Meister, viele Künstler haben das auch in ihren Kunstwerken dargestellt. Und ich möchte beginnen mit Goethe, mit Goethes Faust, zweiter Teil, den Auszügen aus dem Ende des Faust, zweiter Teil, der Aufnahme des Faust in den Himmel. Himmlische Heerschar, folget Gesandte, Himmelsverwandte, gemächlichen Flugs, Sünden vergeben, Staub zu beleben, allen Naturen, freundliche Spuren wirket im Schweben des weilenden Zugs. Chor der Engel, Rosen ihr blendenden, Balsam versendenden, flatternde, schwebende, heimlich belebende, Zweiglein beflügelte, Knospen entziegelte, eilet zu blühen, Frühlingen sprieße, Purpur und Grün, tragt Paradiese dem Ruhenden hin. Chor der Engel, Blüten die Seligen, Flammen die Fröhlichen, Liebe verbreiten sie, Wonne bereiten sie, Herz, wie es vermag. Worte die Wahren, Äther im Klaren, ewigen Scharen, überall Tag. Chor der Engel, wendet zur Klarheit, euch liebende Flammen, die sich verdammen, heile die Wahrheit, dass sie vom Bösen froh sich erlösen, um in dem Allverein selig zu sein. Chor der Engel, heilige Gluten, wen sie umschweben, fühlt sich im Leben selig mit Gutem, alle vereinigt. Hebt euch und preist, Luft ist gereinigt, atme der Geist. Engel, gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen und hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen. begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Die jüngeren Engel, jene Rosen aus den Händen, liebend heiliger Büßerinnen, halfen uns den Sieg gewinnen, uns das hohe Werk vollenden, diesen Seelenschatz erbeuten. Böse wichen, als wir streuten, Teufel flohen, als wir trafen, statt gewohnter Höllenstrafen, fühlten Liebesqual die Geister, selbst der alte Satansmeister war von spitzer Pein durchdrungen. Jauchzet auf, es ist gelungen. Dr. Marianus, blicket auf zum Retterblick, alle reuig Zarten, euch zu seligem Geschick, dankend um zu arten, werde jeder bessere Sinn, dir zum Dienst erbötig, Jungfrau, Mutter, Königin, Göttin, bleibe gnädig. Chorus Mysticus, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist's getan, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Soweit von Johann Wolfgang von Goethe. Und dieses Hinaufsteigen der Menschenseele, des menschlichen Geistes, das Loslösen von den irdischen Verwerfungen und Verirrungen, das Reinigen der Seele, das beginnt dann und der Mensch schreitet in die höheren Sphären hinein. Und das erste Sphäre, die er nun findet, ist die Seelenwelt, die Astralwelt. Es ist hier eine Welt, eine höhere Sphäre gemeint, in dem keine materiellen, physischen Regeln gelten, da dort nicht Materie vorherrscht. Es sind Gesetze, Strukturen und Erscheinungen des Seelischen und Geistigen, die eine solche Welt ausmachen, durch das Freimachen von den Vorurteilen und Vorstellungen des Sinnlichen, können wir unser Bewusstsein öffnen für die Erscheinungsformen und Gesetzmäßigkeiten der Astralwelt. Angrenzend an unsere physische Welt und die elementare Welt ist der Astralplan. Wie in der physischen Welt die Elemente von Wärme, Luft, Wasser und Erde die Organisation unserer physischen Welt vorgeben, so sind es in dieser astralen Welt die Verhältnisse, Zwischenwesenheiten, die sich in ihren Sympathien, Antipathien, Begierde, Trieben, Wünsche, Verlangen, Lust und Unlust zueinander ausdrücken, wie die Gebilde der physischen Welt eine räumliche Ausdehnung haben, so haben die Gebilde seelischen Dinge der Seelenwelt ein gegenseitiges Verhältnis, das sich aus ihrer Innerlichkeit heraus begründet. Sympathie und Antipathie sind es, die eine seelische Nähe oder seelische Ferne von Wesenheiten beeinflussen. Antipathie stößt von sich, schafft seelische Ferne. Sympathie zieht an. Seelennähe ist gegeben. Seeleneigenschaften sind zum Beispiel Güte, Moral, Reizbarkeit oder triebhaftes Begehren. Die Kräfte, die wirken, bestehen aus Opferkraft und Begierden. Wenn man sich vorstellt, die klare Abgrenzung der festen Materie, die fließenden Übergänge verschiedener flüssiger und gasförmiger Substanzen, so kann man sich diese Welt, die völlig, diese Seelenwelt, die völlig materielos ist, vorstellen als eine Welt, wo es keine klaren Grenzen gibt, wo alles ineinander webt und ineinander verfließt, wo nichts Festes auszumachen ist. So kann auch nicht eine klare Trennung vollzogen werden zwischen Kräften und Stoffen. Es sind andere Regeln und Gesetzmäßigkeiten zu beachten. Die Vorstellungen, die wir uns von der sinnlichen Welt gemacht haben, sind hinderlich bei der Vorstellung dieser Seelenwelt. Was Gültigkeit behält, ist das Grundprinzip des Wahrnehmens, des Denkens und die Anwendung der Logik, die hier helfen kann bei einem glaubwürdigen Verständnis einer solchen Welt, die an unsere anschließt. Und wir haben dadurch in dieser Seelenwelt verschiedene Stufen, wie der Mensch sich über seine Antipathien, seine Unlust und seinen Befriedigungsdrang hinauf verwandeln und veredeln kann und immer mehr Stufe für Stufe höher steigen kann, in höhere Regionen dieser Seelenwelt. Man kann das hier in den verschiedenen Ebenen sehen. Die erste Region ist die der Begierde-Glut. Das sind seelische Gebilde, die Sympathie in sich haben. Diese ist jedoch schwächer ausgebildet als die an ihnen befindliche Antipathie. Also das ist eine Kräftewirkung von schwacher Sympathie und starker Antipathie. So will es fortwährend anderes an sich ziehen, für das es Sympathie empfindet. Es wünscht sich dessen Nähe. Die Antipathie ist jedoch stärker und stößt es somit wieder ab. Es entsteht eine fortwährende Unerfülltheit der Begierde. Diese Gebilde haben eine ständige, eigensüchtige Rolle im Seelenraum. Sie wollen alles an sich ziehen und nichts von sich anderen geben. Durch ihre Kraft der Sympathie, die sie immer wieder erfüllen wollen, aber nicht können, wirken sie als gierig. Die Gier erscheint unersättlich, da die Antipathie alles Nahekommende wieder abstößt. Diese Gebilde sind so in ihrer Art unbeweglicher, unveränderlicher und starr und entsprechen damit am ehesten den festen physischen Körpern der materiellen Welt. Diese seelischen Gebilde entsprechen in ihrer Art den niederen selbstsüchtigen Triebe der Menschen und Tiere. Also das ist die niedrigste, eher das Verfestigende der Seelenwelt. Und wir kommen in die nächste, in die zweite Region, die der fließenden Reizbarkeit. Seelische Gebilde, die Sympathie in sich haben, aber gleichzeitig auch Antipathie, die ebenso stark sind. Also das sind antipathische und sympathische Kräfte in gleicher Größe, gleicher Stärke. Sie ziehen andere Gebilde durch ihre Sympathie an, die gleich stark ist wie die Antipathie in ihnen. Dadurch werden die anderen Gebilde wieder abgestoßen. Es entsteht so etwas wie ein neutrales, gleichgewichtiges Verhalten dieser Gebilde zueinander, was sich auch in fließender Beweglichkeit ausdrückt. Stofflich entsprechen solche Gebilde in der Seelenwelt einem Verhalten von flüssigen Körpern in der materiellen Welt. Seelisch kann der Mensch bei der Wahrnehmung von Farben solche fließende Begierden verspüren. Nun steigen wir noch die nächste Stufe höher, in die dritte Region der Seelenwelt, die Region der Wünsche. Ein seelisches Gebilde, in dem die Sympathie gegenüber der Antipathie überwiegt. Es zieht andere durch die Sympathie an. Die vorhandene Antipathie bewirkt ein egoistisch sich geltend machen wollen. Die starke Sympathie bewirkt ein sich hingeben an die Umgebung und ein Anziehen anderer Gebilde, wodurch es Mittelpunkt einer Sphäre wird. Die Antipathie bewirkt, dass andere Gebilde gezielt in den Bereich gebracht werden sollen. Dadurch hat die Sympathie einen egoistischen Grundton. Die Verhältnisse solcher Gebilde in der Seelenwelt sind der von gasförmigen Stoffen in der materiellen Welt ähnlich. Es ist ja je nach Zusammensetzung der Gefühle ein wehendes oder stürmendes. Dem ist menschliches Verhalten ähnlich, welches Gutes tut, um sich selbst zu erhöhen, um sich selbst den Menschen gegenüber besser darzustellen, als man wirklich ist. Und in der nächsten Region, in der vierten Region der Seelenwelt, wir sind hier in der ersten, zweiten, dritten, vierten Region noch in einem Ort, den wir nennen können Ort des Verlangens, der sich auch mit der ersten, zweiten, dritten, vierten Region steigert von unerfüllbarer Begierde zu fließender Begierde, zu wünschender Begierde, zu alleiniger Sympathie dann in der vierten Region. Die vierte Region der Lust und Unlust in der nächsten Region der Seelenwelt sind seelische Gebilde, die alleinig die Sympathie in sich haben. Sie haben die Antipathie zur anderen vollständig überwunden. Zwischen den Menschen kann man die reine, selbstlose Liebe als einen solchen seelischen Zustand betrachten. Es kann hier die Lust und Unlust als seelischer Prozess, nicht als sinnlicher Prozess, in ihrer reinen, seelischen Form vorkommen. Die Kraft der Sympathie kommt in dem zum Ausdruck, was man Lust nennt. Die Herabminderung von Lust ist die Unlust, so wie die Herabminderung von Wärme die Kälte ist. Die Kraft der Sympathie, ich zitiere Rudolf Steiner, die Kraft der Sympathie im Inneren eines Seelengebildes kommt in dem zum Ausdruck, was man Lust nennt. Und jede Herabminderung dieser Sympathie ist Unlust. Die Unlust ist nur verminderte Lust. Zitat Ende. Und wir kommen nun in die fünfte Region, das ist etwas verwandelt schon, der Seelenwelt. Die fünfte Region des Seelenlichtes, der Quell der Sympathie, eine noch höhere Stufe der Sympathie, die von diesen Gebilden ausgeht, ohne dass Antipathie in ihnen ist. Es kann die Sympathie von den anderen Gebilden als Offenbarung oder Kundgebung hingenommen werden. Das heißt, dieses Seelengebilde kann die Sympathie in einer Fülle und Überschuss geben. Sie kann sie ausstrahlen. Diese Gebilde bewirken, dass sie das Dasein und Wesen anderer seelischer Gebilde um sich selbst willen gleichsam einsaugen. Es hat in der Seelenwelt eine ähnliche Rolle wie das Licht in der physischen Welt. Und in der sechsten Region kommen wir dann in die Region der tätigen Seelenkraft. Überwiegende Antipathie führt zu einer Verhärtung zwischenmenschlicher Beziehungen. Eine solche Antipathie kann sich fast grenzenlos zu Hass steigern, so dass keine Gemeinsamkeit mit den Mitmenschen mehr gegeben ist und alles Seelische verhärtet. Genauso oder in einem noch unbeschränkteren Maße kann die Sympathie zu allen anderen anwachsen. Es kann zu einer vollständigen Liebe zu den Mitmenschen und der Welt führen. Bei Erkennen solcher Möglichkeiten kann auch ein Bewusstsein entstehen, dass bei immer stärker werdender Sympathie zur Umgebung auch die Freiheit und Beweglichkeit des Seelischen steigt. Da ist dann nichts mehr, was behindern könnte oder verhärten. So ist auch in dieser nächsten Region der Seelenwelt eine geistigere Form der Sympathie, die aufgrund ihrer Stärke und Reinheit zunehmend freier wird in ihrer Beweglichkeit innerhalb der Seelenwelt und so zu einer selbstlosen, tätigen Seelenkraft wird. Und nun kommen wir zur höchsten Region der Seelenwelt, der siebten Region des Seelenlebens. Darüber hinaus, also über der sechsten, kann man sich noch eine höhere Region der Seelenwelt vorstellen, in der die Sympathie noch eine höhere Stufe der Unabhängigkeit und Freiheit erreicht hat. Durch die ersten drei Regionen erhalten die Seelengebilde ihre Eigenschaften aus dem Verhältnis von Antipathie und Sympathie. Durch die vierte Region webt die Sympathie innerhalb der Seelengebilde selbst. Durch die drei höchsten wird die Kraft der Sympathie immer freier und freier, leuchtend und belebend, durchwehen die Seelenstoffe dieser Region den Seelenraum, aufweckend, was sich sonst durch sich selbst im Eigendasein verlieren müsste, sagte Rudolf Steiner dazu. Und nun treten wir ein in das Geistesland. Die Geisteswelt, und die wird in zwei verschiedenen Regionen beschrieben, in niederen Devachan, also im niederen Geistgebiet, und in einem höheren Devachan, also dem höheren Geistgebiet. Das Geisterland, das Land des Geistes, in dem die Geisteswesen ihren Aufenthaltsort haben, ist der Quell und die Grundlage allen Seins und aller Gedanken auf der physischen Welt und aller seelischen Vorgänge. Die Vorstellungen, die von einer solchen Welt zu machen ist, kann nicht beruhen auf Begriffen der physischen Welt, denn die müssen wir alle ablegen. Es gibt dort keine Materie, kein festes, flüssiges, gasförmiges, keine festen Grenzen und kein ausschließliches, wo nur ein und nicht mehrere Körper an einem Ort sein können. So ist der Stoff. Hierbei darf man sich ganz und gar nichts Materielles vorstellen, dieses Geisteslandes etwas, was aus den Gedanken gewoben ist, eine aus Geistgedanken gewobene Welt. Dieses Geisterland ist der Urquell, die Entstehung der Gedanken, der Ideen, der Urbilder, alles Seienden der irdischen Welt. Was in einer solchen Welt ein Gedanke ist, tritt lebendig und vollständig auf. Was der Mensch in der physischen Welt als seine Gedanken kennt, ist nur ein schwacher Schatten dieses Urquells, der Geistgedanken. Pflegen wir geduldig einen Gedanken, machen wir ihn reifen, machen intensiver, reifer, intensiver, wahrheitsgetreuer, so wird dieser Gedanke immer klarer, weicher, beweglicher. Alles Unwahre und Voreingenommene, falsch Geurteilte macht unbeweglich. Die Gedanken in dem Geisterland sind dahingegen stark, lebendig, vollständig beweglich und wesend. All die Gedanken, die dort vorherrschen, sind in ständiger Beweglichkeit, in ständigen, schaffenden, gemeinsam arbeitender Tätigkeit miteinander. Es sind Wesen, Geisteswesen. Ein unaufhörliches Schaffen, kein Ruhen an einem Ort, denn diese Urbilder sind ständig schaffende Wesenheiten. Ihre Formen sind rasch wechselnd. Kaum haben sie aus sich heraus die eine Form, den einen Gedanken geschaffen, lassen sie bereits den nächsten aus sich hervorquellen. Je verwandter die Beschaffenheit der Gedanken zueinander, desto eher ist ein gemeinsames Wirken anzunehmen. Die Urbilder werden sich im Geisterland auch äußern in so etwas wie Urtönen, in den Sphärenharmonien, in den Urharmonien und Urfarben, unter dem begrifflichen Urquell der Farben. Das Zusammenwirken von Harmonien, Melodien, Rhythmen, mathematischen Verhältnissen ergibt die gegenseitigen Verhältnisse zueinander. So kann auch im Geisterland von geistigen Begriffen, Abbildern und Vorstellungen eine Gliederung vorgenommen werden. Wir haben die erste Region, und Geisterland, diese Region enthält die geistigen Urbilder, die Baupläne der physischen Welt, weil sie eben angrenzend ist an der Seelenwelt und damit in der Nähe der physischen Welt. Alles Materielle, die Steine, die Pflanzen, die Tiere und den menschlichen Körper, solange es kein Leben und keine Empfindung ist, dieser geistige Bereich ist die Grundlage des Geistlandes, ähnlich unserer festen Materie. Unsere Vorstellung, weil auf Materie geübt, kann sich nur schwer zurechtfinden in diesem Bereich des Weltensystems. Es gibt dort keine Materie. Also wir müssen unsere Vorstellung von der physischen Welt völlig abgelegt haben, um in diese Geisteswelt vordringen zu können, und müssen dann die Fähigkeit haben, uns auf das, auf uns auch wirken lassen zu können, in freier Erkenntnis, Offenheit. So ist für jeden physischen Körper in diesem Geisterland ein leerer Zwischenraum vorhanden. Die Urbilder als lebendige Gedanken sind so in den Zwischenräumen in beweglicher Tätigkeit. Der Mensch durchlebt hier nach dem Tode alle seine Beziehungen und Einbindungen der physischen Welt, Familie, Kultur, Gesellschaft, Volk, Beruf. Und dann noch eine Stufe höher beginnt dann die zweite Region des Geisteslandes. Diese Region enthält die geistigen Urbilder des Lebens. Diese Urbilder des Lebens bilden hier eine Einheit, sind ganz, nicht zerstückelt in Einzelteile, sondern eine lebendige, alles wie Blut durchpulsende Einheit. Geistige Pulse, geistige Einheit. Es ist wie ein Gedankenstoff, gebildete Meere und Gewässer des Irdischen. Es sind geistige Gegenstücke zu dem Leben. Dem Lebendigen der materiellen Welt tritt der Mensch nach dem Tode in diese Welt ein, so trifft er die Menschen, mit welchen er in der physischen Welt zusammengelebt hat. Das menschliche Zusammenleben strömt hier als flüssige Gedankenwesen. Das sind schon sehr hohe Sphären, sehr hohe geistige Sphären. Wir müssen viel an uns veredelt haben, viel abgelegt haben. Es kann uns hier nicht mehr das physisch-sinnliche Begriffs Welt, die physisch-sinnlichen Vorstellungen begleiten. Und wir steigen noch eine Region höher, das ist dann die dritte Region des Geisteslandes. Diese Region enthält nun die geistigen Urbilder des Seelischen, also nach den Urbildern des Physischen, dann die Urbilder des Lebendigen, nun die Urbilder des Seelischen. Es ist dies eine feinere und dünnere Region des Geisteslandes. Ähnlich wie das Gasförmige, die Luft des Irdischen, alles, was an Seelischen in der materiellen und der seelischen Welt vorgeht, hat hier sein geistiges Gegenstück, seinen Bauplan, seine Urbilder, sein Urbild, seine Uridee. Alle Empfindungen, Gefühle, Instinkte, Begierde, Wünsche, Triebe und Leidenschaften sind hier in geistiger Art nochmal vorhanden. Also es ist eine Uridee von der Begierden, eine Uridee der Triebe, eine Uridee der Wünsche und Leidenschaften. Die Gedanken sind in einer ständigen Bewegung begriffen. Dies bildet in Anlehnung an die Luft der Erde eine geistige Luftatmosphäre. Diese Geist-Luft-Atmosphäre ist abhängig von den seelischen Vorgängen der materiellen und Seelenwelt, die ihre Urbilder in dieser Region haben, in unterschiedlicher Bewegung. So hat ein Sehnen seine Entsprechung in einem geistigen Luftzug, ein leidenschaftlicher Ausbruch, einen stürmischen Luftzug, und eine kriegerische Schlacht auf Erden ist ein stürmisches Gewitter mit Donner, Begierden, Wünsche, Lust und Unlust. Treten im Menschen zersplittert und in ständiger Wechselerscheinung auf. Hier sind sie in ihrer Einheit vorzufinden. Und wenn wir noch höher steigen können in der Geisteswelt, kommen wir in die vierte Region. Die nächste höhere Ebene in diesem Weltsystem streift seine unmittelbaren Zusammenhänge mit der physischen Welt ab. Also wir müssen hier alles abgelegt haben in unserer Verbundenheit mit der physischen Welt. Hier haben die Ideen, die Urbilder und Quellen des physischen, lebendigen und seelischen selbst wieder ihre Urbilder, ihre Urgedanken. Diese Gedanken sind wie Wesenheiten, welche die unteren Ebenen fortlaufend gruppieren, ordnen und in gewisser Weise beherrschen. Sie liefern den Urbildern die unteren Ebenen der unteren Ebenen die Antriebe und Schöpferkräfte, das ist die Geistschöpfer, höchst hohe Stufe der Schöpferkräfte, für deren Tätigkeit die Vorstellung eines Gedankens, der keine Irrtümer, nichts Unwesentliches, nichts Materielles, kein tierisch oder pflanzliches Grundbedürfnis, nichts egoistisch Empfindendes an sich hat, ein Gedanke, der alles Werden, Sein und Vergehen in sich hat, kann einen schwachen Schatten davon geben, welche Intensität, Dichte und Vollständigkeit Gedanken, Lebendigkeit und diese Gedanken und Urbilder einer solchen Region haben können. Und höhere Regionen sind noch die alle physischen Zusammenhänge und Behinderungen entledigt sind. Und wenn wir aufsteigen, noch Regionen höher, das wird, kann hier nur angedeutet werden, also die fünfte, sechste und siebte Region des Geisteslandes, das ist dann das höhere Geistesland oder höhere Devachan, das ist, sind die Welten der Absichten, die Absichten und Ziele, kann man aber hier auch noch im Gleichnis gemeint sehen. Es unterscheiden sich die sechste und siebte Region wesentlich von den vorhergehenden. Hier muss dann der Mensch sich so weit entwickelt haben, dass er ein anderes Denken eintritt. Also das logische Denken, wie wir es in den niederen Regionen der physischen Welt gelernt haben, kann hier nicht in dieser Form verwendet werden. Die drei Regionen liefern die Urbilder der unteren Regionen, die Antriebe zu ihrer Tätigkeit. In ihnen findet man in den Schöpferkräften der Urbilder. Es sind wie lebendige Keimbildepunkte, liegen diesen Urbildern zugrunde. Die Urbilder hier bereiten und quellen quasi auf, wenn sie die unteren Regionen von ihnen geführt werden. Die Ideen der Menschen sind der Abglanz, der Schatten dieser Keimgedankenwesen, dieser höchsten Wesen. Hier setzt sich das Klingen und Tönen der unteren Regionen in geistiges Wort um. Sie sagen ihm ihren ewigen Namen, den wahren Namen. Nach dem Tode, hier ist der Menschengeist nun allen irdischen Fesseln entledigt. Er erlebt die Absichten und Ziele, die sich der Geist mit dem irdischen Leben gesetzt hat, also die Region des Schicksals, Ausarbeitung der Welten Mitternacht. Der Mensch streift hier ab, was er als unvollkommen der unteren Welten noch hat. Das Selbst, das reges Gedankenleben, werktätige Liebe wird Anwartschaft auf diese Region haben. Und ich möchte hier zum Abschluss aus dem Klassenstunde Rudolf Steiners sprechen, aus der 17. Stunde, etwas, was uns an diese Seelenwelten und Geisteswelt hinweisen kann, weil diese Ebenen, diese immer höher steigen, auch damit zusammenhängen mit dem Höhersteigen in der Hierarchie der Engelwesen. Der Hüter. Sieh des Ätherfarbenbogens, Licht gewaltiges Rund, lass durch deine Augen Licht erschaffne Kraft, dein Ich den Kreis durchdringen, und dann schau von jenseitger Warte, farbenflutend der Weltenschale. Angeloi, Archangeloi, Achai, empfind unserer Gedanken, Farben atmend Leben, in der Schale Lichtes Fluten, sie tragen Sinnenschein in Geisteswesensreiche und wenden weltdurchdrungen, uns höhern Geistern dienend zu. Die Hierarchie der Engelwesen exousiae dynamis kyriotetes. Euer Empfangenes aus toten Sinnen scheinbelebtes, wir wecken es im Sein, wir schenken es den Strahlen, die des Stoffes Nichtigkeit in des Geistes Wesenheit Liebe webend offenbaren. Und die höchsten Engelgeister der ersten Hierarchie, die Throne, Cherubine, Seraphine, in deinen Willenswelten fühl unser Weltenwirken, Geist erglänzt im Stoffe, wenn wir denkend schaffen. Geist erschafft im Stoffe, wenn wir wollend leben. Welt ist ich wollend Geistes Wort.
Vielen herzlichen Dank.